Peter R. Neumann. Die neue Weltunordnung. Wie sich der Westen selbst zerstört. Es sind finstere Zeiten für die Demokratie und die liberalen Werte. Folgt man dem Demokratieindex der britischen Wochenzeitung The Economist, leben nur noch 6,4% der Weltbevölkerung in einer echten Demokratie. Das ist ein Tiefstand, wie er seit fast 2 Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Was ist los mit der Demokratie, mit westlichen Werten und mit der liberalen Denkweise? Woher rührt die Krise? Mit diesen Fragen befasst sich Terrorexperte Peter R. Neumann in seinem Buch »Die neue Weltordnung«, und seine Analyse ist schonungslos. Denn eigentlich steht der Westen für Demokratie, Freiheit, Wohlstand und universelle Menschenrechte. Eigentlich. Aber in den letzten Jahrzehnten hat sich immer wieder gezeigt, wie stark Ideal und Wirklichkeit manchmal auseinanderklaffen, sei es im halbherzigen Wankelmut beim Einsatz für Menschenrechte und Freiheitsbewegungen oder bei den Kriegen in Afghanistan und im Irak. Der Aufstieg des radikalen Islamismus oder des autokratischen Chinas zur Weltmacht zeigen, dass die westlichen Werte global längst nicht mehr so durchsetzungsfähig sind, wie es der westliche Egozentrismus gerne suggeriert. Zugleich lassen Eurokrise, Brexit und der Aufstieg der reaktionären Rechten auch interne Verfallserscheinungen zutage treten. Dabei ist hinsichtlich der Klimakatastrophe eigentlich keine Zeit für eine Identitätskrise. Stellt sich also die Frage, was tun? Der Westen, was ist das? Der Westen ist keine Himmelsrichtung. Er ist auch keine politische Allianz. Der Westen zeichnet sich vor allem durch eine Geisteshaltung aus. Deren Ursprung liegt in der Aufklärung. Ab dem 17. Jahrhundert setzte sich zunächst in Westeuropa die Idee durch, dass sich der Mensch nicht seinem gottgegebenen Schicksal fügen muss, sondern Verstand, Vernunft und Logik ihn durchs Leben leiten können. Das war eine Kampfansage an den Status quo, an den Absolutheitsanspruch der Kirche, genauso wie an feudalistische Herrscher. Und das sollte sehr bald handfeste Folgen haben. In Nordamerika proklamierten die britischen Kolonien ihre Unabhängigkeit und wenig später kam es in Frankreich im Namen von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit zum Sturm auf die Bastille. Von da aus gingen westliche Ideen auf einen weltweiten Siegeszug. Die Kombination aus Wissenschaft und Technologie, aus ökonomischem Wettbewerb, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit schien nahezu unschlagbar. Doch schon damals zeigten sich Widersprüche und Risse im Gefüge. Sklaverei und Kolonialherrschaft sind nur die prominentesten Beispiele dafür, wie weit Anspruch und Realität auseinanderklafften. Wie lässt sich das zusammendenken? Oder anders gefragt, wofür steht der Westen tatsächlich? Bei der Beantwortung dieser Frage gibt es heute grob gesagt 3 Denkschulen. Die erste ist die liberale oder idealistische Denkschule. Ihre Vertreter sind überzeugt, dass es die liberalen Ideale sind, die den Westen zusammenhalten. Die Verbreitung dieser Ideale ist demnach eine Mission, um die Welt besser zu machen. Eine Welt, in der alle Menschen in den Genuss westlicher Werte kämen, wäre wohlhabender, friedlicher und gerechter, so die Annahme. Diese Denkschule war besonders dominant in den Jahren nach dem Kalten Krieg, als im Westen ein Klima des Aufschwungs und des Optimismus herrschte. Wesentlich kritischer ist die zweite Denkweise, die linke oder antiimperialistische Tradition. Sie geht davon aus, dass die altruistischen Ideen des Westens nur ein Vorwand sind, um machtpolitische Interessen durchzusetzen. Die dritte Position ist die der sogenannten Realisten. Sie verstehen die wertegeleitete Politik des Westens als mindestens naiv und halten die Idee einer liberalen Weltordnung für eine unrealistische Vision, die dem Westen vor allem zahlreiche kostspielige und unnötige Konflikte beschert hat. In den folgenden Abschnitten werfen wir einen chronologischen Blick auf einige Schlüsselereignisse der letzten 30 Jahre, die das Selbst- und Außenbild des Westens seit dem Ende des Kalten Krieges geprägt haben. Eine neue Weltordnung. Der Optimismus nach dem Kalten Krieg. Um 1990 befand sich die Welt im Umbruch und der Westen auf dem Vormarsch. Der Fall der Mauer, der Zusammenbruch der Sowjetunion, das Ende des Kalten Krieges – alles Signale, dass der Westen mit seinen Idealen richtig lag. Ein Optimismus brach sich Bahn, der die westliche Geopolitik in den kommenden Jahren tief prägen sollte. Politiker wie der damalige US-Präsident George H.W. Bush sprachen schon von einer neuen Weltordnung. Getragen wurde dieser Optimismus von drei Glaubenssätzen. Da war zunächst der Glaube an den demokratischen Frieden, zweitens der Glaube an den freien Markt und seine befreiende Kraft und drittens der Glaube an die Segnungen des technologischen Fortschritts. Da in der neuen Weltordnung, so eine der zentralen Überzeugungen, von Vancouver bis Vladivostok Frieden herrschen würde, fuhren die meisten westlichen Länder ihre Ausgaben für Sicherheit und Verteidigung stark herunter. Tatsächlich aber nahm die Zahl der Militäreinsätze zu, denn nun verstand es der Westen als seine moralische Pflicht, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen, wenn diese die Sicherheit ihrer Bevölkerung nicht garantieren konnten. Als sich 1992 infolge des Bürgerkriegs in Somalia eine humanitäre Katastrophe abzeichnete, schickte die Bush-Administration im Rahmen einer UN-Mission 25.000 US-Soldaten nach Somalia. Ihr Ziel war es, die Bevölkerung mit Medizin und Nahrung zu versorgen. Aber der Einsatz wurde länger und teurer als geplant. Und als 19 amerikanische Soldaten getötet wurden, entschlossen sich die USA, ihre Truppen wieder abzuziehen. Es war ein militärisches Fiasko mit weitreichenden Folgen für die Interventionspolitik des Westens. Denn als 1994 der Völkermord in Ruanda mehr als eine halbe Million Menschenleben forderte, griffen die USA und ihre Verbündeten nicht ein. Dieses kollektive Versagen des Westens entblößte die Willkürlichkeit seiner humanitären Hilfsaktionen und seine Wankelmütigkeit beim Verfolgen der eigenen Ideale. Dennoch waren die 1990er Jahre zunächst eine Zeit des Optimismus, und der spiegelte sich auch in der zweiten Grundüberzeugung des Westens wider, dass freie Märkte freie Menschen hervorbringen. Doch schon bald sollten die Entwicklungen in Russland und China zeigen, dass marktwirtschaftliche Modernisierungen auch genau im Gegenteil münden können. Die plötzliche Aufspaltung des sowjetischen Wirtschaftsraums in unabhängige Staaten führte zum Zusammenbruch von Lieferketten, zu Versorgungsengpässen und zu Instabilität. Doch statt schrittweiser Reformen setzte man auf eine Schocktherapie mit fatalen Folgen. Die russische Wirtschaftsleistung sank um mehr als 50% und mehr als 2/3 der Bevölkerung stürzten in Armut. Von der Privatisierung der staatlichen Betriebe profitierte letztlich nur eine kleine Gruppe von Unternehmern, die zu Milliardären und Oligarchen aufstiegen und das postsowjetische Machtvakuum füllten. Auch die Öffnung Chinas für den Weltmarkt verband der Westen mit der Hoffnung auf eine Demokratisierung des Landes. Könnten nicht Investitionen, Technologie und Wohlstand das trojanische Pferd sein, das westliche Werte ins Land einschleust? Heute wissen wir, dass das Wunschdenken war. In den letzten Jahrzehnten ist China wirtschaftlich enorm gewachsen. Demokratischer wurde es dabei nicht. Statt zum Nachahmer des Westens sind China und sein autoritäres Modell zum Konkurrenten geworden. Die dritte Säule des Optimismus war der Glaube an den technologischen Fortschritt. Ab Mitte der 90er gewann das Internet auch außerhalb einer kleinen Gruppe von Technik-Nerds an Bedeutung. Mit der anbrechenden digitalen Revolution waren große Hoffnungen verbunden. Das Internet würde Bildung und freien Austausch für alle ermöglichen und das vielerorts herrschende Meinungsmonopol brechen. Kurz, es würde das Dasein aller verbessern und die Welt demokratisieren. Kaum jemand hatte damals im Blick, dass auch das genaue Gegenteil der Fall sein und die neue Technologie für Spaltung, Polarisierung und Radikalisierung sorgen könnte. Das sah man einfach nicht kommen. Und noch viel weniger die Gefahr, dass das Internet sogar zu einem Instrument für Autokraten und Terroristen werden könnte.
Blinde Wut nach 9/11. Spätestens mit dem Einsturz der Twin Towers beim Anschlag vom 11. September 2001
lag auch die Idee vom ewigen Frieden und dem Vormarsch der Demokratie in Schutt und Asche. Der Terroranschlag war nicht nur ein Angriff auf die USA, sondern auf die liberale Moderne selbst. Und er kam überraschend. Dabei gab es Warnzeichen. Bereits im Februar 1993 kostete ein Anschlag auf das World Trade Center 6 Menschen das Leben. Und 1998 hatten 2 Selbstmordattentäter aus dem Netzwerk Osama bin Ladens bei Angriffen auf 2 amerikanische Botschaften in Ostafrika 224 Menschen getötet. Doch solche Anschläge wurden als vereinzelte Taten wütender junger Männer und Außenseiter abgetan. Denn trotz der Ernüchterungen in den Jahren des blinden Optimismus nach dem Kalten Krieg erschien es unvorstellbar, dass eine aggressive globale Bewegung die westliche Werteordnung nicht nur einfach ablehnen, sondern sie sogar aktiv bekämpfen könnte. Doch während der Westen die Bedrohung durch islamistische Terroristen im Allgemeinen und Al-Qaida im Speziellen jahrelang unterschätzt hatte, übertrieb er sie nach den Anschlägen vom 11. September auf nahezu hysterische Weise. Die Warnungen waren allgegenwärtig, ob vor der Infiltration Amerikas durch ein geheimes Terrornetzwerk oder durch Schläferzellen. Wer aber genau der Gegner in diesem neuen Konflikt war, wurde nicht definiert. Die Anschläge hatten das Gefühl einer existenziellen Bedrohung geweckt. Muslime gerieten unter Generalverdacht. Bin Laden und sein Netzwerk erschienen plötzlich mächtiger und unberechenbarer als noch die Sowjetunion zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Folge war eine Paranoia, in der nahezu jedes Mittel zur Terrorbekämpfung gerechtfertigt schien. Und während der Westen sonst stets auf seine humanistischen Ideale pochte, verteidigte er sie an Orten wie Guantanamo Bay und Afghanistan nun mit Menschenrechtsverletzungen und Bomben. Aber auch als die USA im Oktober 2001 mit der Bombardierung von Terrorcamps in Afghanistan begannen, versäumten sie es, ein präzises Kriegsziel zu definieren. Für ihre europäischen Verbündeten stand nach dem Sturz der Taliban vor allem die Modernisierung der afghanischen Gesellschaft im Fokus. Dabei wussten sie aber viel zu wenig über das Land und seine Kultur und überschätzten, was sie als Außenstehende überhaupt erreichen konnten. Besonders die Lebenswirklichkeit der Landbevölkerung war häufig meilenweit entfernt von den Modernisierungsfantasien europäischer Politiker. Auch im Irak sah sich die westliche Koalition beim Versuch der demokratischen Transformation des Landes mit unerwarteten Schwierigkeiten konfrontiert und beging schwere strategische Fehler. Nach dem Sturz Saddam Husseins 2003 setzten die Amerikaner die gesamte, mehrheitlich von Sunniten geführte Verwaltung vor die Tür. Damit war nicht nur Chaos vorprogrammiert, die USA hatten sich auch schlagartig viele neue Feinde gemacht. 2 Jahre später, auf dem Höhepunkt des Bürgerkriegs im Irak und nach mehreren tausend Anschlägen, mussten sich die USA eingestehen, in einen kriegerischen Konflikt verwickelt zu sein, den sie nicht gewinnen konnten. Die Amerikaner waren als Befreier und Überbringer der Demokratie gekommen. Bei ihrem Rückzug 2011 waren sie das Hassobjekt vieler Einheimischer. 60% der Iraker befürworteten nun Anschläge auf US-amerikanische Soldaten. So hinterließen die US-Truppen einen gescheiterten Staat. Statt zu einer blühenden Demokratie war der Irak zur Wiege einer neuen, noch aggressiveren Variante des Dschihadismus geworden. Aus diesem Nährboden sollte bald der IS, der sogenannte Islamische Staat, hervorgehen. So endete dieses Jahrzehnt für den Westen in tiefer Verunsicherung. Und dabei haben wir noch nicht einmal den Zusammenbruch der Finanzmärkte angesprochen, der zeigte, dass auch das westliche Finanzmodell nicht auf festen Füßen stand. Kurz, es war für den Westen ein furchtbares, ein verlorenes Jahrzehnt. Ein neuer Frühling. Wie aus dem Nichts erhob sich ab Dezember 2010 eine junge liberale Mittelklasse gegen ihre autoritären Machthaber. Beginnend in Tunesien erfasste die Welle der Rebellion zahlreiche Länder in Nordafrika und im Mittleren Osten. Der sogenannte arabische Frühling war angebrochen. Und der Westen? Der fand einen Anlass, seine liberalen Hoffnungen wieder aufleben zu lassen und war, Zitat, betrunken von der Idee, dass die arabischen Staaten jetzt zu Demokratien würden. wie es der französische Soziologe Bernard Rougier ausdrückte. Doch in Wahrheit machten die progressiven Millennials nur einen kleinen Teil der Revolutionsbewegungen in den arabischen Ländern aus. Bald schon sollten sich islamistische Organisationen den Protesten anschließen und das Ruder übernehmen. Im Chaos dieser Tage kamen tausende Dschihadisten aus den Gefängnissen frei und zum ersten Mal seit Jahrzehnten konnten sich islamistische Gruppen relativ ungehindert offen organisieren. Der Westen schaute aus einem Zustand politischer und psychologischer Erschöpfung zu. Die westlichen Regierungen lobten den Mut der Demonstrierenden, betonten ihr Recht auf Freiheit und machten doch klar, dass sie sich nicht wesentlich einmischen würden. Besonders in Syrien und Libyen hatte dieser Mangel westlichen Engagements katastrophale Folgen. So hatte Frankreich 2011 zwar mit einer Militärintervention geholfen, den Sturz des libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi herbeizuführen, doch danach überließen die Franzosen das Land sich selbst. In der Hoffnung, die kleine westlich orientierte Opposition würde die Libyer schon in die Demokratie führen. Aber nach mehr als 40 Jahren absolutistischer Herrschaft fehlte es an entsprechenden Strukturen. Libyen versank in einem brutalen Bürgerkrieg. In Syrien gab der Westen kein besseres Bild ab. Selbst als Assad mehr als 1500 seiner Landsleute mit Giftgas umbringen ließ, weigerte sich Barack Obama aktiv einzugreifen. Dabei hatte er noch ein Jahr zuvor den Einsatz chemischer Waffen zur roten Linie erklärt. So ließ der Westen die Syrer, die sich gegen Assad erhoben hatten, im Stich. Das fügte der weltpolitischen Autorität der USA schweren Schaden zu, während Assad noch immer fest im Sattel saß. Und so waren 5 Jahre nach Beginn des arabischen Frühlings, außer in Tunesien, alle Protestbewegungen gescheitert. Die Wut der westlichen Bevölkerung. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Europa in Schutt und Asche lag, konzipierten die Gründerväter der EU die europäische Einigung dezidiert als Friedensprojekt. Die Werte der EU beruhen auf einem zutiefst liberalen und demokratischen Verständnis und der Vision eines geeinten Kontinents. Als schließlich der Euro als Zahlungsmittel eingeführt wurde, schien ein weiterer Meilenstein dieser Einigung erreicht. Doch mit der 2010 beginnenden Euro-Krise wurde deutlich, dass die finanzwirtschaftlichen Probleme eines EU-Mitglieds immer auch eine Angelegenheit der ganzen Gemeinschaft sind. Und während die Menschen in den nördlichen Gebieten das Gefühl hatten, für die vermeintlich verkorkste Wirtschaftspolitik des Südens einspringen zu müssen, fühlten sich die Menschen in Südeuropa vom Norden gedemütigt. Das schlug sich in den Wahlerfolgen europafeindlicher Parteien nieder. Auch die nächste große Krise stellte die innereuropäische Solidarität auf eine harte Probe, denn die sogenannte Flüchtlingskrise entblößte, dass Europas Asylpolitik völlig mangelhaft war. Es gab kein System, um Geflüchtete zu identifizieren und sie gerecht zu verteilen. Das lange Ringen um ein Quoten- und Verteilungssystem, die unterschiedlichen nationalen Ansätze von Grenzschließungen bis zur Willkommenspolitik zeigten, wie tief Europa gespalten war. Für die liberale Idee Europas war die Flüchtlingskrise verheerend, denn sie machte in fast allen Ländern eine Gegenbewegung populär, die reaktionäre Rechte. Deren Idee eines konservativen nationalistischen Europas, das als Bollwerk gegen eine vermeintliche Islamisierung der Welt zusammenstehen muss, war das Gegenteil von dem, was sich Europavisionäre erhofften. Wie tief die Sinnkrise in der EU war, zeigt sich in kaum einem Ereignis deutlicher als im Brexit. Zum ersten Mal in der Geschichte des europäischen Projekts trat ein Land aus der EU aus. Die Brexit-Kampagne versprach den Briten die Wiederherstellung nationaler Souveränität und vor allem mehr Kontrolle über die Migration. Den EU-Befürwortern gelang es nicht, die Vorteile eines liberalen, geeinten Europas verständlich zu kommunizieren. Ihre warnenden und, wie sich herausstellte, zutreffenden Prognosen der negativen Folgen des Brexits kamen nicht gegen den Populismus an. Aber die Krise des Westens blieb nicht auf Europa beschränkt. Spätestens mit der Wahl des Populisten Donald Trump zum Präsidenten zeigte sich der reaktionäre Backlash gegen den liberal-demokratischen Konsens auch in den USA. Trump hatte sich erfolgreich zur Stimme des Aufstands gegen die liberal-moderne Welt gemacht. Dabei half ihm vor allem das Internet. Es gab Trump die Möglichkeit, Falschinformationen zu verbreiten und mit seinen zynischen, polarisierenden und herabsetzenden Tweets seine Wähler aufzustacheln. So wie Russland mit Putin und Ungarn mit Orbán, regierte nun auch in den USA ein Mann, der den Gegenentwurf zur liberalen Moderne verkörperte. Das Klima und der Westen. Es ist mittlerweile 50 Jahre her, dass der Club of Rome in seinem Bericht »Die Grenzen des Wachstums« vor den Auswirkungen warnte, die unser Wirtschaftsmodell auf den Planeten und damit unsere Lebensgrundlagen hat. Aber seitdem hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, nicht nur hat der Westen sein Wirtschaftsmodell beibehalten, auch Länder wie China und Indien haben ein ähnlich umweltschädliches Wachstumsideal übernommen. Dabei hat sich die Weltbevölkerung seit dem Bericht im Jahr 1972 ebenso verdoppelt wie die vom Menschen verursachten Kohlendioxidemissionen. Aber Klimawandel und ökologische Krise bedrohen nicht nur unsere Lebensweise, sie sind auch eine ihrer direkten Folgen. Sie gründen auf den Grundwerten der Aufklärung und der Entwicklung des westlichen Kapitalismus. Wachstum wurde gleichbedeutend mit Fortschritt. Aber unser Wohlstand beruht auf der Ausbeutung natürlicher Ressourcen. Und heute zeigt sich, wie destruktiv die Vorstellung ist, dass der Mensch alles kontrollieren, die Natur zähmen, formen und ausbeuten kann. Es ist Zeit für eine Selbstkritik der westlichen Wirtschaftsweise. Jedes Jahr verbrauchen westliche Länder das Doppelte bis Dreifache dessen, was ihnen gemessen an Einwohnerzahl und Größe zustehen würde. Um daran etwas zu ändern, bräuchte es eine Abkehr von der Konsum- und Wachstumslogik. Aber auch hier offenbart sich eine der Stärken des Westens als Schwäche. Denn oftmals verhindern die demokratischen Zyklen ein beherztes und radikales Durchgreifen. Sobald eine umweltfreundlichere Politik Geld kostet, nimmt die Begeisterung für sie deutlich ab. Und da sich die Politiker nicht unbeliebt machen wollen, meiden sie entsprechende Entscheidungen und Gesetzgebungen. Und überhaupt, gibt es nicht stets dringlichere Probleme? So schiebt der Westen Probleme vor sich her, die er zwar verursacht hat, aber schon längst nicht mehr alleine lösen kann. Aber die Krisen und Kriege, die durch die Klimakatastrophe zunehmend die Welt bedrohen, werden auch vor dem Westen nicht Halt machen. Es zeigt sich, die Krise des Westens ist weitgehend selbstverschuldet. Die naiven und oftmals unrealistischen Vorstellungen westlicher Politiker haben in den letzten 3 Jahrzehnten ganz maßgeblich dazu beigetragen, antiliberale Kräfte zu stärken und liberale Ideen zu schwächen. Business as usual ist auch angesichts der Klimakatastrophe keine Option mehr. Um das Ruder herumzureißen und eine lebenswerte Zukunft für alle zu ermöglichen, muss sich der Westen dringend neu erfinden, und zwar als nachhaltige Moderne. Statt sich weiter für den Nabel der Welt zu halten, muss er aus seinen Fehlern lernen und ehrlich und pragmatisch agieren. Wenn er dann noch glaubwürdig und entschlossen handelt und sich offen und inklusiv zeigt, dann könnte sich der Westen überzeugend als weltweit attraktivste Ideologie präsentieren. Wir hoffen, wir konnten dir mit diesem Blick ein wenig Klarheit über die unordentliche und komplizierte Lage der Welt und speziell des Westens verschaffen. Vielen Dank für dein Interesse und bis zum nächsten Mal.